unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Angelina Jolie wollte Bestatterin werden, als sie noch klein war. So geht die düstere Legende. Julia Roberts sah sich als Kind als Tierärztin. Angela Merkel träumte vom Rampenlicht als Eiskunstläuferin. Jeff Bezos wollte Archäologe werden, Oprah Winfrey Schauspielerin, George Clooney Baseballspieler. Und du, Oskar?
Wenn ich mal groß bin, wird mein Beruf Polizist. Es gibt drei Berufe: Feuerwehr, Polizei und ADAC.
Warum denn ADAC?
Warum lacht ihr? Was ist los?
Ach, du meinst den ADAC-Hubschrauber.
Ja, also die ADAC-Nummer, die sorgt bei uns, also zumindest bei mir und bei Nesthäkchen Lilly, für eine Menge Erheiterung, wie man hören kann. Und Feuerwehrmann ist ja quasi die Default-Einstellung beim Berufswunsch kleiner Jungs. Die Polizistensache aber, die verfestigt sich mehr und mehr bei Oskar. So beobachten wir das wenigstens. Das hat einerseits mit seiner Vorliebe für Lego zu tun. Duke Detain heißt der heldenhafte Polizist in den furchtbar hektisch geschnittenen Lego-City-Videos, die unser kleiner Hauptkommissar manchmal gucken darf. Lego-Batman-Figuren, Fahrzeuge, Gebäude und Einzelteile pflastern jeden Quadratzentimeter seines Kinderzimmers, wovon unsere Füße Lieder grellen Schmerzes singen können. Moment, ist Batman technisch gesehen eigentlich Polizist? Naja, vielleicht eher freier Mitarbeiter. In jedem Fall finden sich Ordnungshüter en masse in Oskars kleiner Welt. Nicht nur solche zum Zusammenbauen. Ein Opa ist Polizist, einer war es und der Mann meiner Cousine ist auch Polizist und der beste Freund von Onkel Rico und überhaupt sind alle coolen Typen irgendwie Polizisten. Bis auf Papa. Und der braucht natürlich keine Uniform, um cool zu sein. Papa ist nämlich stark. In jedem Fall will Oskar Polizist werden, weil...
Die retten die Stadt vor Gaunern. Weil wenn es keine Polizisten gäbe, dann würden die Gauner, die in der Stadt sind, alles Geld klauen. Wir können uns nichts kaufen, nicht mehr essen.
Spontane Umfrage. Wer von uns hätte diesen Satz mit 5 Jahren vorbehaltlos unterschrieben? Richtig, jeder. Und wer von uns zuckt heute im Jahr 2020 auch ein bisschen zusammen, wenn er ihn hört? Auch richtig, fast jeder. Woran liegt das? Im moralischen Koordinatensystem kleiner Kinder gibt es ein paar Fixpunkte, um die sich alles rankt, was sie beobachten. Mama ist die Beste, Papa ist der Größte, bei Oma ist es am schönsten, Nudeln mit Tomatensauce schmeckt am leckersten, Zähneputzen ist am schlimmsten und Chase ist der coolste Hund bei der Paw Patrol. Chase ist der Polizeihund und Polizisten sind Helden, weil Polizisten beschützen die Lieben und besiegen die Schurken. So, Ende des Koordinatensystems. Innerhalb dieser Parameter kann ein Kind prima aufwachsen. Erwachsen werden heißt, neben einer Milliarde anderer Dinge, dass dieses Koordinatensystem aufgeweicht und ausgeweitet wird. Das ist ein Prozess. Man kann nicht immer zurückverfolgen, an welchem Punkt sich Zweifel in kindliche Gewissheiten einschleichen. Wenn diese Gewissheiten ins Wanken geraten, wenn mancher Pfeiler bröckelt, auf dem unsere Überzeugungen ruhen, dann gehört das zur Entwicklung dazu. Man lernt, dass das Leben nicht nur aus Schwarz und Weiß besteht. Das lässt uns die Realität erkennen, unser Verhalten auf sie anpassen. Das muss so sein. Aber natürlich wären die Welt und das Leben besser, wenn noch alles so klar und einfach wäre wie aus der Sicht eines 5-Jährigen. Polizisten sollten immer die Guten sein und sie sollten immer die Schurken besiegen. Oft ist das so. Aber... gerade während wir diese Folge von Unsere kleine Welt produzieren, verhaften Polizisten in Belarus friedliche Demonstranten, die gegen ein Regime protestieren, das sie seit gut einer Generation unterdrückt. Sie verschleppen Menschen, internieren sie, misshandeln sie. Nachdem die Proteste in Minsk, Brest und anderen Städten des Landes begonnen hatten, mehrten sich Bilder von Demonstranten, die ihre zerschundenen, blutunterlaufenen Gliedmaßen in Kameras hielten. Verletzte, gedemütigte, traumatisierte Menschen, denen Polizisten Schreckliches angetan hatten. Diese Bilder, diese Vorfälle brechen gut böse Polizist-Schurke-Raster eines Fünfjährigen. Gut und böse tauschen hier die Rollen im Auge des Beobachters, wenn er nicht Alexander Lukaschenko heißt und Europas letzter echter Diktator ist. Oder er, der Beobachter, ist Wladimir Putin und hat diesem Lukaschenko gerade russische Polizisten zum Aufbau einer Reservepolizei angeboten. Für uns dagegen und sicher auch für einen Fünfjährigen ist Lukaschenko der Böse. Die friedlichen Demonstranten stehen für das Gute. Seine Handlanger mögen Polizisten sein, aber sie stehen trotzdem auf der dunklen Seite. Wir haben versucht, Oskar das so zu erklären, als Philipp einmal nicht schnell genug den Fernseher ausgemacht hat, bevor unser junger Polizeianwärter ins Wohnzimmer kam. Diese Polizisten kämpfen für einen bösen Herrscher, antwortete Philipp auf Oskars Frage, warum diese Polizisten die Leute im Fernsehen schlagen, obwohl die gar keine Bösewichte sind. Erstaunlicherweise hat sich Oskar mit dieser Erklärung zufrieden gegeben. Sie kam ihm bekannt vor, was bemerkenswerterweise mit Karl Marx zu tun hat. Zur Erklärung. Also wir leben auf Stralau, der kleinen Halbinsel zwischen den Berliner Bezirken Friedrichshain und Treptow, zwischen Rummelsburger Bucht und Spree. Das Eiland war Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ein Industriegebiet mit Brauereien, Werften, Palmölfabriken, Teppichwerken und einer Glashütte. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Stralau ist inzwischen verwohnblockt, durchgentrifiziert, eine SUV-befahrene, bildungsbürgerliche und mutmaßlich mehrheitlich laktoseintolerante baden-württembergische Exklave inmitten der Hauptstadt. Karl Marx hätte das moderne Stralau gehasst, zumal er das frühere Stralau gut gekannt hat. Vor fast 200 Jahren kurierte der blutjunge, aber trotzdem recht malade Denker genau hier einige Monate lang seine angeschlagene Gesundheit und pflanzte in dieser Zeit in die entstehende Arbeiterschaft der Halbinsel seine ersten Thesen. Die Saat ging 1901 auf, als von Stralau ausgehend der erste Generalstreik der deutschen Glasarbeiter losbrach. Keine Angst, unser lokalhistorisches Proseminar ist gleich vorbei. In Erinnerung an Marx Zeit auf Stralau und an den Streik der Glasarbeiter, der auf seine Thesen zurückgeführt wurde, ließ die DDR-Regierung in den 60ern eine Marx-Gedenkstätte am Spreeufer von Stralau errichten. Auf einem unserer Spaziergänge über die Insel stieß unser angehender Ordnungshüter auf eben dieses Sandsteinrelief. Oder stößt er immer wieder?
Und gibt es auch böse Polizisten?
Früher.
Warum früher?
Das am Wasser bei Karl Marx, wo das Bild ist, da ist ein Bild von früher. Da stand hier auf dem Platz vom See, glaube ich, gute Männer mit Zollstöcken und böse Polizei mit Schwertern.
Und tatsächlich ist dort unter anderem zu sehen, wie die friedlichen Glasarbeiter einer Polizeieinheit gegenüberstehen. Diese Polizisten sind mit Knüppel und Säbeln bewehrt. Dieses unfaire Kräfteverhältnis war Oskars erste Berührung mit der Erkenntnis, dass nicht alle Polizisten immer zu den Guten gehören. Wir versuchten zu erklären, welcher Konflikt auf der Stele dargestellt ist. Naja, und möglicherweise floss dabei, wir waren zugegebenermaßen etwas in Erklärungsnot, ein bisschen die marxistische Ideologie des Denkmals und seiner Erklärtafeln, unserer Erläuterungen und auch sein Gut-Böse-Schema ein. Also wir müssen da vielleicht irgendwann ideologisch nacharbeiten. Bis dahin aber wird Oskar wohl weiterhin bei jedem unserer Spaziergänge an der Stralauer Karl-Marx-Gedenkstätte vorbei einmal mit wichtiger Miene darauf hinweisen, dass diese Polizisten böse waren und er aber einer von den Guten werden will. Dass es mehr braucht als eine Polizeimarke, um einer von den Guten zu sein, das zeigt, also von Oskar bislang unbemerkt, Gott sei Dank, der Fall George Floyd. Er ist, wir wollen korrekt sein, noch nicht juristisch aufgearbeitet. Aber das, was wir auf den bislang bekannten Videobildern von George Floyds Tod sehen können, das zeigt den Polizisten Derek Chauvin nicht als jemanden, den man als einen der Guten bezeichnen würde. Chauvin, ein Weißer, presst sein Knie gut 8 Minuten lang auf den Hals des bereits überwältigten und gefesselten Afroamerikaners George Floyd. Fast 30 Mal stöhnt Floyd unter der Last von Chauvins Körpergewicht, dass er nicht atmen kann. Er weint und ruft nach seiner Mutter, er wird bewusstlos. Selbst von diesem Zeitpunkt an drückt ihn Derek Chauvin weitere fast 3 Minuten auf den Boden. George Floyd stirbt. Sein Tod vor einem Lebensmittelgeschäft in der Chicago Avenue von Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota hat viele Folgen, bis zum heutigen Tag. Er hat Debatten aufgeworfen über Rassismus in den USA, über das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß. Er hat zu Protesten, Unruhen und Plünderungen geführt. Er wird in vielfacher Weise politisch instrumentalisiert und kann entscheidende Bedeutung für den Präsidentschaftswahlkampf in den USA haben. Er ist aus den USA in andere Länder hinübergeschwappt, auch bis nach Deutschland. Er stellt auch uns hier vor eine Frage, die uns Erwachsene auf derselben Ebene berührt, auf der sie auch einen Fünfjährigen betrifft. Sind Polizisten wirklich immer die Guten? Wo ist die Grenze zwischen einem guten Polizisten, der auch schlimme Dinge tun muss, um das Gute zu bewahren und die Bösen zu besiegen? George Floyd stand unter Verdacht, Zigaretten mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben. Es ist zwar nicht bewiesen, ob er tatsächlich und wissentlich Falschgeld in Umlauf gebracht hat, aber dennoch erfordert schon der entsprechende Verdacht nach geltendem Recht in Minneapolis einen Polizeieinsatz. Floyd war also vielleicht selbst nicht so eindeutig einer von den Guten. Das ist bis heute nicht völlig geklärt. Aber darf, soll oder muss ein guter Polizist einen Verdächtigen mit solcher Gewalt behandeln, dass er erstickt? Wir haben unsere Meinung dazu aus der Distanz und ohne alle Fakten zu kennen. Die juristische Aufarbeitung des Todes von George Floyd ist auch gar nicht unsere Aufgabe, weder als Journalisten noch als Eltern eines Fünfjährigen, der Polizist werden will. Ein Gericht in Minnesota wird über diesen Fall zu entscheiden haben. Man wird entscheiden, ob Derek Chauvin und seine drei Kollegen, die ebenfalls am Tatort waren, juristisch für George Floyds Tod verantwortlich waren. Und über dieses Urteil kann und wird dann wieder gestritten werden. Denn selbst am Ende dieses Prozesses wird nicht klar sein, wer an diesem schicksalhaften 25. Mai 2020 vor diesem Lebensmittelgeschäft in der Chicago Avenue in Minneapolis wie gut und wer wie böse war. Denn das ist das Dilemma. Gut und böse. Diese Begriffe aus Oscars Koordinatensystem sind keine allgemeingültigen oder gar belegbaren Kategorien. Es sind charakterliche Eigenschaften, die wir Menschen oder ihrem Verhalten zuschreiben. Jeder tut das für sich. Aus einem Impuls, einem Gefühl heraus. Es ist tatsächlich eine fast kindliche Herangehensweise. Wir beobachten sie immer wieder in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Und so unschuldig und fast rein sie auch wirkt, sie hilft uns fast nie weiter. Sie zieht sich hinein in die Debatten, die in der Öffentlichkeit derzeit über die Arbeit der Polizei geführt werden. Nicht nur in Bezug auf den Tod von George Floyd. Sie werden vielfach in einer Art und Weise geführt, das sich auf dem Niveau eines Fünfjährigen bewegt. Es bedeutet, all cops are bastards. Und es wird benutzt von manchen, die sich generell gegen den Staat und seine Behörden auflehnen. Aus welchen Gründen und aus welcher Ideologie heraus auch immer. Eine Kolumnistin der Taz wandelte es um in den Titel All Cops are berufsunfähig und kaschierte damit humoristisch, aber nur unzureichend, ihren Hass auf die Polizei an sich, der vielleicht mehr über sie selbst aussagt als über die Beamten. Umgekehrt twitterte der Radiosender SWR3 über eine Geschichte von Polizisten, die einen Sturzbetrunkenen sicher nach Hause brachten, die Zeile »Polizisten sind Helden«. Andere reagierten mit diesem Satz auf den Einsatz von drei Polizeibeamten beim Sturm auf die Reichstagstreppe bei der Corona-Demonstration am 29. August. Der Heldenbegriff führte jeweils wieder zu wütenden Debatten. Gut, böse, Bastards, Helden. Nichts von alledem ist am Ende allgemeingültig oder belegbar. Und kaum beweisbarer ist die These von SPD-Chefin Saskia Esken, dass es innerhalb der Polizei latenten Rassismus geben soll. Latenter Rassismus. Was ist das? Sind alle Polizisten Rassisten? Gibt es unter Polizisten mehr Rassisten als in der übrigen Bevölkerung? Gibt es rassistische Strukturen innerhalb der Polizei? Hat Esken das gemeint? Oder gibt es gar keinen Rassismus unter den Beamten und Esken liegt komplett falsch? Wir als die Eltern eines Fünfjährigen, der davon träumt, Polizist zu werden, können keine dieser Fragen beantworten. Als Journalisten übrigens auch nicht. Eine unabhängige Studie über Racial Profiling bei der Polizei hätte vielleicht zumindest bei der Rassismusfrage aufschlussreich sein können, aber die lehnte der Bundesinnenminister ab mit dem Verweis darauf, er sehe keinen Anlass dafür anzunehmen, es könne ein strukturelles Problem bei der Polizei geben. Mit der Frage, ob eine solche Studie alle Beamten unter Generalverdacht stellen könnte, ist man dann schon fast wieder in der Nähe von guten Polizisten und bösen Polizisten angekommen. Tja, und am Ende landet man bei Forrest Gump, diesem Film, den man schön finden kann, der aber auch nicht viel mehr ist als eine zauberhafte Inszenierung von Abreißkalendersprüchen und chinesischen Glückskeksweisheiten. Gut ist der, der Gutes tut. Das ist kein befriedigendes Ergebnis eines langen Gedankenganges. Das Leben wäre einfacher, wenn alle Polizisten generell gut wären und nur Gutes täten. Und es wäre eine schöne, aber eben naive Vorstellung, dass unser Oscar sich irgendwann in seinem Leben für das Gute einsetzt. Je mehr wir aber über seinen momentanen Traumberuf nachdenken, desto mehr wünschen wir uns, dass Oscar nie entscheiden muss, ob er einen Verdächtigen mit dem Knie zu Boden drücken muss oder einen Demonstranten mit Pfefferspray zurückdrängen oder gar auf jemanden schießen, um sein oder ein anderes Leben zu retten. Eigentlich möchten wir, dass Oscar nie vor dem Dilemma zwischen Gut und Böse steht. So wie die Dinge der Zeit liegen, wünschen wir uns ehrlicherweise, dass unser Oscar nicht Polizist wird. Und das ist tatsächlich ein frustrierendes Eingeständnis. Unsere kleine Welt, unser Podcast-Diary. Folgen und liken könnt ihr uns auch bei Instagram, hören bei Spotify, Apple Podcast und Anchor FM. Alle 2 Wochen, immer weltaktuell.